Du bist über den Punkt hinaus, es nochmal zu versuchen. Du bist geschlagen. Schließ die Tür der Vergangenheit. Du wurdest gemacht, um aufzustehen. Eine Armee der Hoffnung, die der Welt ein strahlendes Licht bringt. Ich will deine Herrlichkeit wiederherstellen, sagt Gott zu uns. Hi, ich heiße Katharina Mertens. Ich bin verheiratet mit diesem hübschen jungen Mann da, Philipp. Und wir haben einen 2,5-jährigen Sohn, der ist gerade nicht hier. Ich bin von Beruf Innenarchitektin und Designerin, darf da schöne Sachen machen, Grafikdesign. Und mit meinem Mann zusammen sind wir Gründer und Leiter des Glory Houses in Frankfurt. Heute will ich euch erzählen, wovon Jesus mich gerettet hat und wie er mich wiederhergestellt hat. Denn ich habe nicht immer so gestrahlt, wie ihr mich hier sonst vorne seht mit Flaggen und Tanzen und außer Rand und Band und manchmal etwas übermütig. Aber ich war ziemlich lange gefangen in einer ziemlich krassen Dunkelheit, die mich tatsächlich fast das Leben gekostet hat. Und das Schlimme ist, mein Kampf hat länger gedauert, als er hätte sein müssen, weil mir bestimmte Schlüsselinformationen gefehlt haben, die zum Durchbruch hätten führen können, hätte ich sie gewusst. Deswegen bin ich auch heute hier. Ich will mich ganz kurz bedanken bei Andy und Becky, dass ich hier stehen darf und dass sie mir die Plattform geben und mir vertrauen, dass ich hier keinen Unfug treibe. Vielen Dank, ihr beiden. Kennt ihr das? Die Großmutter konnte ihre Wut nie kontrollieren, die Mutter genauso. Und jetzt steht die Tochter in der Küche und brüllt ihre eigene Tochter an. Und in dem Moment denkt sie, oh nein, ich klinge genau wie meine Mutter. Oder ein Mann, dessen Vater die Familie verlassen hat, fremdgegangen ist. Er hat sich als Junge geschworen, niemals, niemals werde ich so wie er. Und mit 40 merkt er, seine Ehe hat dieselben Schwierigkeiten. Er macht exakt dasselbe mit seiner Frau. Eine Freundin von mir tatsächlich, ist als Kind von ihrem älteren Bruder sexuell missbraucht worden. Jahre später erzählt ihre Mutter zum ersten Mal, dass ihr genau dasselbe passiert war. Und dann die Großmutter, auch sie. 3 Generationen. Niemand hatte jemals drüber gesprochen. Und trotzdem hat sich dasselbe Muster wiederholt. Und man fragt sich, wie kann das sein? Vielleicht ist es bei euch was anderes. Geld, das in jeder Generation wieder zerrinnt. Jobs, die du einfach nicht halten kannst. Männer, die emotional abwesend sind. Großvater, Vater, Sohn. Frauen, die immer wieder an denselben Typen geraten. Ehepartner, die sich nur noch streiten und als Feinde agieren. Streit zwischen Geschwistern, die über Jahrzehnte nicht beigelegt werden kann. Oder, kenne ich auch, ein Kind, total rebellisch. Und man sagt immer, das ist das schwarze Schaf der Familie. Völlig nicht kontrollierbar. Krankheiten, dieselbe Diagnose in jeder Generation erneut. Oder unerklärliche Krankheiten. Keiner weiß, wo sie herkommen. Keiner hatte das zuvor. Und es ist einfach auch von Ärzten einfach unerklärlich. Oder die eine Sache, über die in eurer Familie niemals gesprochen wird oder wurde. Oder einfach eine Schwere, die über der ganzen Familie liegt und keiner kann sie benennen. Wir werden in eine Familienlinie hineingeboren, mit allem, was darin liegt, mit Segen, aber auch mit Verletzungen, Mustern und Verträgen, von denen wir oft nichts wissen. Das hier hinten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist nicht Teil der Deko. Und nein, wir beten die Leute auch nicht an. Das sind tatsächlich meine Urgroßeltern, also 4 Uhr. Das sind Gemälde, die bei meinen Großeltern hängen und ich habe die mir einfach digitalisiert und zu Hause hingehängt. Und sind ganz schick, aber tatsächlich meine Familienlinie. Wusstest du, dass das, was deine Vorfahren in der Vergangenheit getan haben, einen größeren Einfluss auf dein Leben heute hat, als uns oft bewusst ist? Und dass dein Handeln, also dein Einfluss auf deine Kinder, dass dein Handeln Einfluss auf deine Kinder und deren Nachkommen hat. Ich wusste es nicht und es wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Ich erzähle euch mal kurz meine Geschichte. Es ist der 22. Januar 2008. Ich bin 22 Jahre alt, gerade mal 2 Monate verheiratet. Witzig, immer 2. Philipp erwähnt plötzlich abends beiläufig, dass der Schauspieler Heath Ledger sich umgebracht hat. Und in dem Moment schießt mir ein Gedanke durch den Kopf, so laut, als wäre es mein eigener. Wenn er das nicht geschafft hat, ich glaube, er war 27, werde ich das auch nicht schaffen. Ich werde sterben. Todesfurcht bekommt mich in dem Moment. Ich kann nicht mehr atmen. Ich fange an zu hyperventilieren und laufe wie ein aufgescheuchtes Huhn durch unsere Wohnung. Das ist meine erste krasse Panikattacke, aber es ist leider nicht die letzte. Das war eigentlich im Grunde genommen der Moment, wo mein ganzes emotionales Konstrukt, das ich schon seit meiner Kindheit mühsam zusammengehalten hatte, endgültig zerbricht. Ganz frisch verheiratet, nicht lustig. Was dann folgt, sind 9 Jahre Überlebenskampf. 3 psychiatrische Klinikaufenthalte, 10 verschiedene Antidepressiva, Angstmedikamente, Schlafmedikamente, jedes Mal aufs Neue warten, ob sie wirklich wirken. Die Diagnosen, Borderline-Persönlichkeitsstörung, das ist quasi eine emotionale Instabilität, Angststörung, Essstörung, schwere Depression, Selbstverletzungstendenzen, konstante suizidale Gedanken. Die Ärzte sagten mir irgendwann, sie sind sich nicht sicher, ob ich jemals ein normales Leben führen kann oder geschweige denn einen normalen Job ausüben kann. Es gab Phasen, in denen ich meinen Arm nicht heben konnte und Philipp mir bei allem helfen musste. Ich konnte nicht den Knopf drücken von der Kaffeemaschine. Ich konnte mich teilweise nicht richtig anziehen. Philipp musste kochen, das Essen hinstellen, den Haushalt schmeißen. Über Jahre, ich war ein echter Pflegefall. Ich habe ganz viel Therapie gemacht und ganz viel wurde angeschaut, aber ich bin nicht frei geworden. Ich war Christ und bin trotzdem nicht frei geworden. Und es gab 3 Ebenen, die betroffen waren. Die geistliche Ebene. Ich habe als Kind ganz viel dämonische Fratzen gesehen. Ich habe 2-mal oder mehrfach körperliche Lähmungen erlebt in Gebetssituationen. Unerklärliche Dinge, die mir passiert sind, wo ich nicht wusste, was ist das eigentlich. Ich hatte eine Schwere, die sich nicht wie Depression anfühlte, sondern eher wie etwas, das von außen und von innen mich runterdrückt. Wie so ein wirklich physisches Runterdrücken. Seelisch war also meine Emotionen, meine Gedanken, meine Handeln, Gedanken, die sich anfühlten wie meine eigenen, aber mich zerstörten. Ein tiefes Gefühl von Unsicherheit, von Leere und Verlorensein. Körperlich, mein Körper hat sich abgeschaltet. Und unter anderem körperlich auch. Ich konnte 12 Jahre lang nicht schwanger werden, war quasi Diagnose Unfruchtbarkeit von allen Ärzten, wo ich hin bin. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen, körperliche Resignation, einfach an jeder Stelle Blockade. Ich hatte mit 7 Jahren mein Leben Jesus gegeben, also sehr klein, auf dem Bett meiner Eltern mit einem kleinen Kindergebet, sehr kraftvoll, aber das war meine Übergabe und ich habe den Heiligen Geist gespürt, den ganzen Tag, obwohl ich nicht mal wusste, dass es ihn gibt. Und trotzdem geriet ich über die Jahre immer tiefer in Gefangenschaft. Ich bin nicht frei geworden, es ist schlimmer geworden. Und Therapie hat eine Ebene angeschaut, Seelsorge hat eine andere angeschaut, ich habe ganz viel Seelsorge gemacht. Aber niemand hat die geistliche Ebene in den Blick genommen. Niemand hat meine Blutlinie angeschaut. Und ich habe gemerkt, so wollte ich einfach nicht mehr weiterleben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du so niedergeschlagen bist und es gibt einfach keinen Grund mehr zu leben. Ich habe dann während meines 3. Klinikaufenthaltes 2016 kam eine Bekannte zu mir zu Besuch und die hat meine Krankheit, Depression, quasi in Frage gestellt, liebevoll. Und es hat mich total getriggert. Ich war extrem wütend auf sie, so nach dem Motto, was fällt ihr ein, in Frage zu stellen, dass ich todkrank bin? Und sie hat aber auch gesagt, Katharina, das ist nicht deine Identität. Wow, das ist nicht deine Identität. Weil wenn du so, kennst du das, wenn du so lange krank bist und du kämpfst so lange frei zu werden, irgendwann wird das zu deinem. Du sagst dann so Sätze wie ich bin, und statt ich habe eine Krankheit, sondern ich bin depressiv. Das ist quasi, das verschmilzt mit deiner Persönlichkeit. Und dann hat sie mir von einer Kirche erzählt in Amerika, die so Heilungsräume haben, wo Leute für Heilung beten. Und hat gesagt, komm doch mal, geh doch mal dahin. Die beten für deine Diagnosen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das hat so einen kleinen Funken Hoffnung, dass irgendwas sich ändern könnte in mir getriggert. Und ich habe Gott tatsächlich ein Ultimatum gestellt. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich kann so nicht mehr weiterleben. Und wenn du mich nicht heilst, dann werde ich das bald beenden. Und Philipp sagte, wenn du dahin willst, fliegen wir dahin. Aber wir hatten kein Geld. Und wir haben die Flugtickets gekauft, ich erinnere mich, obwohl wir nur die Hälfte des Geldes auf unserem Konto hatten. Danach war zero, da war es leer. Und wir mussten vertrauen, dass Gott die andere Hälfte des Tickets auch bezahlt. Und es ist passiert durch Checks in the Mail. Einfach plötzlich Geldumschläge im Briefkasten. Oder eine Weihnachtsnachzahlung von einer Firma, für die ich gar nicht mehr gearbeitet hatte. Gott macht es möglich, wenn wir uns aufmachen. 2,5 Monate Redding, Kalifornien. Wir haben konsequent alles in Anspruch genommen, immer wieder für uns beten lassen, für jede Diagnose, für alles, was ich in mir trug. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren und ein paar Wochen später, Fragt mich Philipp zu Hause in Deutschland, wann hattest du eigentlich das letzte Mal eine depressive Phase? Und dieser Frage, das hat irgendwie mich zum Nachdenken gebracht. Warte mal, ich überlege mal kurz. Irgendwas ist anders. Diese Gedanken in meinem Kopf, weg. Die Schwere auf meinem Körper, weg. Mein Körper fühlte sich leicht an, als hätte Gott mein Innerstes wieder zusammengesetzt. Ich war geheilt. Nach 10 Jahren akutem Überlebenskampf endlich frei. Es war lustigerweise kein dramatischer Moment. Ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwas passiert, was ich merke. In diesem Fall war es nicht so. Ich hatte es nicht mal bemerkt. Aber ich war damals noch in Therapie und mein Therapeut nach ein paar Mal Amerika-Sitzungen hat dann zu mir gesagt, Sie können gehen, Sie sind geheilt. Wir brauchen die Therapie nicht zu Ende zu führen. Und das fand ich krass. Ich habe ganz lange nicht verstanden, warum ich so lange leiden musste. Und ich war wütend auf Gott auch. Erst als ich anfing, tiefer zu graben, habe ich Stück für Stück erkannt, was zu meinem ganzen Schlamassel geführt hat. Und das führt mich zu 2 Fragen. Wer oder was nimmt mich gefangen? Und wie werde ich wirklich nachhaltig frei und heil? Und da habe ich eine ganz einfache und doch sehr komplexe, aber klare Antwort. Sünde. Jetzt mögt ihr sagen, ja, das Wort kenne ich. Hast du nicht was Besseres in petto? Na, warte ab, bis ich dir das aufdrösel. Dann denkst du, ich habe es verstanden. Was ist das eigentlich? Was ist Sünde? Das müssen wir uns kurz angucken. Bevor ich euch das erzähle, was Jesus getan hat, muss ich euch erzählen, was das Problem überhaupt ist. Was ist das Problem? Warum ist es so crazy bei uns in der Welt? Warum sind wir so krank und gefangen? Und das Problem ist Sünde. Und es ist nicht eine Anklage an mich oder an euch, sondern es ist eine Diagnose. Eine Diagnose ist der erste Schritt zur Freiheit. Wenn wir die Diagnose falsch stellen, kann jedes Medikament, was wir nehmen, völlig daneben sein. Mike Brewer hat gesagt, 86, ist ein Typ, der ganz viel Befreiungsdienst macht, hat gesagt, 86% aller physischen und psychischen Probleme, die zu ihm kommen, die bei ihm um Hilfe fragen, haben einen geistlichen Ursprung. Das soll uns nicht erschrecken, das soll uns die Augen öffnen. In Hosea 4,6 sagt Gott, oder mein Volk geht zugrunde, weil es mich nicht kennt. Oder im Englischen heißt es, my people perish because of a lack of knowledge. Das heißt, wenn wir Dinge nicht wissen, führt es dazu, dass wir nicht in Freiheit kommen können. Und wisst ihr, Gott ist ein Designer. Und ich sage deshalb Designer, erstens, weil ich aus dem Designfeld komme und weil ich finde, es trifft es perfekt. Design ist immer, ich entwerfe was mit einer Funktion und einem Plan. Und ich finde, Gott hat uns ganz toll gemacht. Er hat diese Welt entworfen, er hat uns entworfen mit einer Absicht, mit einem Blueprint und einem Plan. Und in dieser Verbindung mit ihm fließt alles, wofür wir gemacht wurden. Beziehung, Sinn, Schutz, Leben, Friede, Freude, Eierkuchen. Wie ein Gerät, das an der richtigen Stromquelle hängt. Sünde ist im Grunde genommen der Moment, in dem ich gegen dieses Design handle, in dem ich etwas anderes tue als das, wofür ich gemacht war. Und damit quasi bildlich gesprochen den Stecker rausziehe aus der Steckdose. Dadurch beginnt wie so eine Art Verfallsprozess. Dinge werden zerstört und gehen kaputt. Literally gehen kaputt. Gott und Sünde können übrigens nicht gleichzeitig existieren, weil Licht und Dunkelheit schließen sich aus. Das ist physikalische Gesetzmäßigkeit. Die Verbindung bricht nicht, weil Gott weggeht. Sie bricht, weil ich in die Dunkelheit trete. Und auch ganz wichtig zu sagen, Gott bestraft nicht, weil er böse ist. Er gibt Konsequenzen, weil er heilig ist. Das ist kein Urteil, das ist sein Wesen. Und das ist, ich weiß nicht, ihr kriegt ganz viel Theologie heute auch und es wird wahrscheinlich bei euch bei manchen so, ist okay, wir müssen nicht alles verstehen. Glaub mir, ich habe ganz schön gekämpft, diese Predigt vorzubereiten, weil es an manchen Punkten sehr komplex ist. Und ich glaube, ich und wir müssen uns die Gnade geben, dass wir nicht alles verstehen werden heute. Aber pickt euch was raus, wo der Heilige Geist bei euch so sagt, da kommt was hoch, da triggert er was bei euch und behaltet das. Aber sind wir wirklich alle Sünder? Sind wir denn alle so schlecht? Kennt ihr das, wenn Leute sagen, ja, ich bin doch ein guter Mensch? Vielleicht denkt man das, ich bin doch ein guter Mensch. Aber die Frage ist, nach welchem Maßstab? Wohin vergleichst du dich? Das ist immer die Frage. Wir wurden nicht als böse geschaffen, nur als kurze Info. Gott hat uns gut gemacht, richtig gut. Der Designer hatte ein tolles Design, tolles Konzept. Und er hat uns mit einem freien Willen ausgestattet, als Geschenk, damit wir ihn aus freien Stücken zurücklieben können. Aber das hat ein reales Risiko, dass wir uns aus unserer Freiheit von ihm wegbewegen. Und genau das ist passiert. Römer 3, 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Kennt ihr bestimmt. Und jetzt nächster Punkt, wohin führt Sünde eigentlich? Das ist interessant, Sünde aktiviert eine Kettenreaktion. Du vergisst, wer du bist disconnected vom Designer, der dich entworfen hat, du weißt nicht mehr, wie du funktionierst. Fast wie, als hättest du die Bedienungsanleitung verloren. Du weißt nicht, wozu bist du gemacht und wie funktioniere ich, damit ich ordentlich funktioniere. Du vergisst, du wurdest gemacht, um auf ihn zu schauen, by the way. Wir sind gemacht, ihn anzugucken. Sobald diese Verbindung weg ist, drehen wir um uns selber. Und das ist gefährlich. Wir brauchen die Connections hier, finden wir gar nichts außer Schmerz, Trauer, Selbstperformance. Und Gottes Stimme wird leise. Kennt ihr das? Wenn du dich so wegbewegst, du tust was und du merkst, ich höre Gottes Stimme nicht mehr. Ich sag dir, man, ich habe das so häufig schon gehabt. Eine andere Stimme wird plötzlich ganz laut. Eine, die alles daran setzt, dich zu zerstören. Nicht, weil du dem Teufel etwas getan hättest. Nach dem Motto, what have I done? Ja, an dem Punkt nothing. Ich sag dir, was das Problem ist. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Du trägst sein Abbild. Und du bist nicht sein eigentliches Ziel. Du bist der Weg, Gottes Herz anzugreifen. Du bist quasi der Kollateralschaden auf dem Weg des Teufels, der dem Gott eins heimzahlen will. Und das zeigt, wie ungnädig der Teufel an dem Punkt eigentlich ist. Und in einer Welt, die vom Teufel regiert wird, der Teufel hat Macht über diese Welt, und dann in dem Moment, wo wir uns auf uns allein gestellt sind und uns um uns selbst drehen, ist es ganz schön scary, würde ich sagen, wenn wir nicht mehr Gott haben. Und Sünde hinterlässt wie so eine Art von Rechnung. Und diese Rechnung muss bezahlt werden. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, es muss Gerechtigkeit herrschen? Irgendjemand muss bezahlen. Wir wollen immer Gerechtigkeit, bis es uns trifft übrigens. Wenn wir einen Fehler machen, wollen wir Gnade. Wenn andere einen Fehler machen, wollen wir Gerechtigkeit. Ist das nicht interessant? Das fällt mir bei mir auch so ein. Steinigt ihn. Sünde muss bezahlt werden. Warum? Weil Gott gerecht ist. Schuld kann nicht einfach verschwinden. So unter den Tisch. Das funktioniert in Gottes Rechtssystem nicht. Sie muss bezahlt werden. Nicht, weil er es so will, sondern weil Gerechtigkeit zu seinem Wesen gehört. Das ist ein gutes Beispiel. Stellt euch einen Richter vor. Sein eigenes Kind sitzt vor ihm, angeklagt. Er liebt dieses Kind mehr als alles andere, aber er kann nicht einfach sagen, egal, ich vergebe dir. Also tut er das Unfassbare. Er steigt selbst vom Richterstuhl und zahlt mit seinem eigenen Leben. Das ist kein kalter Gott mit Regelbruch. Das ist ein Vater, dem es alles gekostet hat. Und hier steht noch schön, er bestraft nicht gerne, er zahlt lieber selbst und das ist das Kreuz. Das ist, was am Kreuz passiert ist. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 5, 8, Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und jetzt kommt der Teufel ins Spiel und der Teufel und sein System. Er war einmal einer der mächtigsten Engel Gottes. Das heißt, er kennt Gott durch und durch und hat sich gegen ihn gestellt. Und unter anderem auch, er hat sich nicht nur gegen Gott gestellt, er hat auch noch durch einen Trick uns die Schlüssel abgeluchst, unsere Autorität über die Erde, die Gott uns gegeben hatte, ne, im Garten Eden. Er hat uns die rechtmäßige Autorität über die Erde geklaut. Das war eigentlich unsere Aufgabe. Erinnert ihr euch? Gott hat gesagt, macht euch die Welt untertan, ihr dürft schalten und walten und Dinge zum Blühen bringen. Und der Teufel hat durch eine Trick-Question, sage ich immer, uns dazu gebracht, Gott zu misstrauen und damit rauszusteigen aus der Verbindung zu ihm. Sein Ziel des Teufels ist stehlen, töten, zerstören, quälen, habe ich noch hinzugefügt, weil ich habe mich gequält gefühlt, richtig gequält. Und ich glaube, das liebt der Teufel, wenn wir so richtig gequält sind. Und mittels seinen Dämonen, und indem er uns, er quält uns und das macht er mit seinen Dämonen, also seinen Leuten, die er mitgenommen hat in seiner Rebellion. Und indem er uns zu Waffen und Partnern, Partners of Crime macht. Der Teufel ist ganz schön gewitzt. aber er operiert in einer geistlichen Rechtsordnung. Er kennt Gottes Gesetze sehr genau. Der weiß exakt, was in der Bibel steht. Also ich glaube, der Teufel ist ziemlich gut darin, Bibel zu zitieren, Bibelsprüche, weil er kennt das Gesetz. Er ist ja nach dem Gesetz auch verurteilt worden. Und er weiß exakt, was passiert, wenn wir eine Linie übertreten. Und wie macht er das? Das ist super spannend. Er ist der Verführer und der Ankläger. Das heißt, als erstes verführt er uns, er lockt uns aus dem Schutzrahmen Gottes raus, meistens mit einer Lüge oder mit irgendwas in Frage stellen, sowas wie, ist Gott wirklich gut? Kann ich Gott wirklich vertrauen? Nein, nimm es besser selber in die Hand. Wenn du das machst, musst du gar nicht auf den alten Mann da oben. Du machst selber. Du bist selbst Gott. Er verführt uns. Das Zweite, sobald wir eine Linie übertreten haben, geht er zu Gott in den Gerichtssaal Gottes und sagt, ha, gesündigt. Gott, du weißt, was jetzt passiert. Zweitens, er ist der Ankläger. Sobald wir gesündigt haben, geht er vor Gottes Richterstuhl. Du siehst es, sie haben es getan. Ich habe jetzt Rechte an ihnen. Er ist Täter und Kläger in einem und er kennt das System besser als wir. It is very tricky, people. Very tricky. Und das steht in Offenbarung 12,10. Der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagt, falls ihr einen Bibelspruch haben wollt. To make this meeting legal, some Bible verses. Er kann nichts tun. Es ist auch interessant. Er hat einen limitierten Machtbereich. Also hat Macht über die Erde. Er hat Macht über uns, bis wir mit Jesus unterwegs sind. Er kann nichts tun, es sei denn, er hat einen offenen Fall. Juristisch gesprochen. Er hat einen offenen Fall. Und Sünde öffnet eine Tür und gleichzeitig einen juristischen Fall. Versteht ihr das? Also ich rede sehr schnell wahrscheinlich, weil ich das Angst habe, dass ich nicht genügend Zeit habe. Aber you guys get it. Come on, da hinten kriegt es jemand. Come on. Bin gut in der Zeit. Ich habe mir extra hier so eine Zeit mit 22 Minuten. Halleluja. Jesus, please, dehne die Zeit. Also er kann nichts tun, außer wir geben ihm Rechte. Das hat was mit unserem freien Willen zu tun. Es darf nicht überschrieben werden. Und das Interessante ist, sobald wir eine Linie übertreten, sind Dämonen die Vollstrecker. Nicht, weil Gott es erlaubt, sondern weil wir durch Sünde in einen Bereich treten, wo sie bereits Autorität haben. Für die, die es nicht kriegen, macht nichts. Ihr kriegt es an einem anderen Punkt. Es ist ein bisschen komplizierter, aber we get there. Vom Problem zur Lösung. Jetzt sagen wir alle, okay, wenn das jetzt so kompliziert ist und wir sind alle frei, wir sind alle nicht frei, wir sind gefangen und so, wie geht das denn jetzt vom Problem zur Lösung? Jesus hat sich an unsere Stelle gestellt. Und da, weißt du, der Tod von Jesus wird so krass real, nicht nur aufgrund von meiner persönlichen Geschichte, sondern auch, wenn du merkst, was Jesus getan hat, dann denkst du, oh Lord, so gut, wenn wir das doch nur verstehen würden, wovon er uns freigekauft hat, wie er uns freigekauft hat und was er uns gegeben hat, damit wir selber kämpfen können, um Land zurückzuerobern. Wir sind nicht Teil von Christen, die ja einfach schön jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen. Wir werden Teil einer Armee, die strategisch zurückerobern soll, was der Teufel gestohlen hat. Und das bezieht alle Ebenen unseres Seins. Gedanken, Emotionen, Handeln, Länder, Bereiche, Häuser, Räume, Produkte und Mensch, also alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles das, was gefangen ist, sollen wir in die Freiheit lassen. Jesus hat sich an unsere Stelle gestellt und alles auf sich genommen, was uns aufgrund unserer Übertretung drohte. Strafe, Anklage, Tod. Alles erfüllt, alles bezahlt. Puh. Er ist nicht nur unser Retter, er ist unser Anwalt. Und er hat den Fall am Kreuz bereits gewonnen. Aber warum, und das ist meine Frage, ich habe da so dran rumgedoktert. Jesus, warum ist alles bezahlt und du sagst, alles ist, du hast schon gewonnen und trotzdem stecken wir in einem ganz krassen Kampf. Brauche ich nicht erklären, mein eigenes Leben ist Kampf pur an manchen Punkten und ich komme aus einem krassen Kampf raus. Und wenn du dich umguckst, ist überall Chaos, Krankheit, Zerstörung und sonst was. Und du fragst dich, okay, was ist schiefgelaufen? Stellt euch einen Mieter vor, dem gekündigt wurde. Legal ist alles klar. Aber der Mieter weigert sich auszuziehen und verwüstet die Wohnung, solange er noch drin ist. Wer kennt dieses Problem? Hat irgendjemand Immobilien? Das ist das Worst-Case-Szenario. Du hast ihm gesagt, er soll rausgehen und er geht einfach nicht raus. Genau so ist es mit dem Teufel. Er hat verloren, am Kreuz wurde er besiegt, ein für alle Mal. Aber er hat noch Macht, da wo wir nicht in unsere Autorität laufen. Wo wir ihn einfach schalten und walten lassen, statt ihn zu konfrontieren. Deshalb hat Jesus uns die Schlüssel übergeben, den Sieg zu verkünden, die gute Nachricht von wer Jesus ist, was er getan hat, und gleichzeitig durchzusetzen, also den Mieter rauszukicken. Mit unserer Autorität und mittels unserer Worte. Wichtig, Worte. Weil wir kommen zu dem Punkt der unsichtbaren Welt, den du mit reinnehmen musst in die Überlegung. Denn nichts, was wir tun, ist geistlich neutral. There is no neutral ground. Es gibt zwei Realitäten, die parallel und gleichzeitig existieren. Es gibt kein Dazwischen. Entweder ich bin Partner mit Gott oder ich gebe dem Feind Raum und das kann ich machen, ob ich will oder nicht, wissentlich oder unwissentlich. Deshalb sind unsere Taten und unsere Worte nicht banal. Sie sind Waffen. Sie aktivieren die geistliche Welt. Und das finde ich, ich stelle mir das so vor, es ist wie hier in diesem Raum, wir haben hier überall so Staub oder Staubpartikel und stell dir vor, das ist die geistliche Welt, die kann man nicht so richtig sehen, die hören uns zu. Sorry, dass ich sagen muss, Engel und Dämonen existieren, die sind hier, sie hören uns zu und sie hören, was wir sagen. Und in dem Moment, wo wir was sagen, fangen sie an, das zu reinforcen, also zu partnern mit dem, was ich ausspreche. Wie ich handle und wie ich rede, hat eine Konsequenz in der geistlichen Welt. Es gibt ein interessantes Beispiel. Jemand hat mal aus Scherz in seiner Gemeindegruppe, glaube ich, irgendwie gepostet, so nach dem Motto, ich kann heute nicht kommen, ich habe irgendeine Krankheit. Er hat irgendwie eine Krankheit da reingeschrieben als Scherz. Und ich glaube, am nächsten Tag fing genau diese Krankheit, die er über sich ausgesprochen hatte, an zu manifestieren. Also er hat im Grunde genommen das bekommen, was er ausgesprochen hat. Und die Moral von der Geschichte war, das, was wir sagen, hat immer eine Auswirkung. Auch wenn wir es erst nicht sehen. Manchmal erst Jahre später. Ich sehe schon, hier sind so ein paar, so, die so, Amen, Amen. Ich finde es gut, sagt mal Amen. Dann habe ich das Gefühl, ich bin hier vorne und ich so, Amen. Wo ist mein Sohnemann? Der sagt sonst immer Amen. Der ist nicht da, also müsst ihr mich unterstützen. Amen, come on. An dem Punkt bin ich amerikanischer, als ich eigentlich bin. Oder südamerikanischer. Wir waren bei dem Mieter. Jesus hat uns die Schlüssel übergeben, die unsichtbare Welt. Die Kraft der Worte. Und dann, deshalb sind unsere Taten, unsere Worte nicht banal. Sie aktivieren die geistliche Welt hört zu und handelt dementsprechend. Wenn ich mich entscheide, das Angebot von Jesus anzunehmen, mit ihm unterwegs zu sein, ihn zu meinem Herr zu machen, schließe ich einen Bund mit Gott. Und dieser Bund hat konkrete Konsequenzen. Im Positiven, es ist quasi das Angebot, was du bekommst, wenn du mit Gott gehst. Du bekommst Vergebung deiner Sünden. Die Anklageschrift gegen dich wird vernichtet. Du bekommst eine neue Identität. Du bist ein Kind Gottes. Du bekommst den Heiligen Geist, der macht, geht hier rein. Ich weiß, es ist ein bisschen scary, so something comes inside. Aber so ist es. Wir dienen einem übernatürlichen Gott. Da kommt was in uns rein. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Dass das ein bisschen scary ist, wenn wir darüber so reden? Da kommt was rein. Okay, nur 3 Leute finden das. Okay, Autorität, und du bekommst Autorität im Namen Jesus über alles, was dich gebunden hat oder was andere bindet. Du kriegst Zugang zu Heilung und Freiheit, geistlich, seelisch und körperlich. Jetzt kommt aber was Interessantes, was nicht Teil des Package-Deals ist, wenn du dein Leben Jesus gibst, ist, weil Gott unseren freien Willen nicht überschreibt, das ist freier Wille-Thema, alte Verträge laufen weiter. Offene Türen bleiben offen. Generationsflüche, das erkläre ich später, hören nicht auf, weil ich Christ geworden bin. Bekehrung ist der Anfang, also ich starte mit Jesus und dann geht die Reise los. Ist nicht das Ende. Ihr habt gerade das Wort Generationsflüche gehört. Ich bin beim Wort Fluch. Was ist ein Fluch? Müssen wir definieren, oder? Wenn ich Fluch sage, dann meine ich, ein Fluch ist eine gezielte Aktivierung und Sendung dämonischer Kräfte gegen eine Person, eine Familie oder eine Blutlinie. Er gibt Dämonen das Recht zu operieren, also zu handeln. Er ist ein Vertrag, Dämonen sind die Vollstrecker und er verjährt nicht, bis jemand ihn kündigt. Und wir wissen, kündigen können wir ihn nur mit dem Blut von Jesus. Und das ist eigentlich ein schönes Bild. Er ist wie ein langer, böser Arm aus der Vergangenheit, der noch immer die Gegenwart kontrolliert. Ich hoffe, dass es bei euch anfängt, so ein bisschen zu rattern, dass ihr so ein bisschen guckt, okay, was könnte das bei mir sein? Weil ich sage euch, jeder hat in irgendeiner Art und Weise diese Arten von Türen offen. Und es ist eine Frage, es ist keine Frage von Scham. Deswegen, ich hoffe, ihr seht, dass ich mich hier ziemlich nackig mache. Ich habe gar kein Problem, über meine Probleme zu sprechen, weil es wichtig ist, alles ans Licht zu bringen. Dann kann es heil werden. Halleluja. Danke. Und genau diese Flüche brauchen Eintrittspunkte, Türen, die ihnen Zugang verschaffen zu uns. Lass uns mal anschauen, was für Türen es gibt. Jetzt wird es interessant. Es gibt drei Arten von General-Türen. Erste Tür ist Trauma. Trauma ist selbstverschuldet und passiert in der Gegenwart. Zweite Tür ist meine eigene Sünde oder Zustimmung irgendwo. Das ist mein eigenes Selbstverschuldung. Also ich bin selber schuld. Und Tür 3 ist Generationssünde. Fremdverschuldet, generational. Meine Leute hier, wenn die irgendwas gemacht haben, wo sie eine Tür geöffnet haben, hat das Effekt auf mich oder kann das Effekte auf mich haben. Tür 1, Trauma. Manchmal öffnet sich eine Tür, ohne dass wir irgendetwas falsch gemacht haben. Ein Autounfall, sexueller, körperlicher, emotionaler Missbrauch. Eine extrem schwierige Entbindung kann das sein. Ein Wort, das sich tief eingebrannt hat. Das Opfer trägt meistens keine Schuld, aber die Tür ist trotzdem geöffnet. Ich habe mehrere Beispiele, die sich oder verschiedene Muster in meinem eigenen Leben gemerkt, die sich wiederholt haben. Und zwar ist das dieser Fall. Ein Familienmitglied stirbt durch Suizid. Jemand findet diese Person, ist am Tatort, entweder direkt dabei oder unmittelbar danach. Wisst ihr, dass Dämonen nicht sterben können? Sie haben auch keinen Körper. Wenn ein Mensch stirbt, dann, Dämonen sterben nicht, wenn ein Mensch stirbt. Der Geist, der jemanden in den Tod getrieben hat, ist noch da und sucht den nächsten Eingang. Kein Zufall? Ich würde sagen, ich nenne das geistliche Übertragung. Und er sucht denjenigen, der am, es ist so, ich nenne das zur falschen Zeit am falschen Ort. Und ich habe das jetzt x-mal erlebt, immer das Thema Suizid, ein Geist des Todes springt über und bis jetzt hatte ich keine Mittel, das zu erklären. Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst. Keine Ahnung, frag mich nicht, warum das so ist, aber das ist ein interessanter Fall, den ich jetzt schon mehrfach beobachtet habe, inklusive in meiner eigenen Familie oder in meiner unmittelbar eigenen Familie. Dann Tür 2, eigene Sünde. Mir passiert etwas, ich werde verletzt oder verlassen. Und der Schmerz ist extrem real, aber dann kommt meine Reaktion darauf. Und genau da öffnet sich die Tür, die nächste Tür. Selbstverfluchung zum Beispiel. Aus Schmerz sprechen wir Sätze aus, die zu geistlichen Verträgen werden. Ich werde nie wieder lieben. Ich bin es nicht wert. Ich will sterben, war meine eigene Selbstverfluchung. Und in dem Moment, wo ich das immer und immer wieder gedacht habe, wurde es irgendwann zu meinen Worten und ich kann dir sagen, der Geist des Todes hat mich fast gekriegt. Es ist real. Oder ich muss immer alleine kämpfen. Ihr könnt das einfüllen mit euren inneren Schwüren und Sätzen. Ihr beobachtet mal, die meisten, wenn ihr eure Kinder fragt, die sind ehrlich, die würden euch sagen, was ihr immer und immer wiederholt, ohne dass ihr es selber noch merkt. Das sind die inneren Schwüre und Flüche, die wir killen müssen. Genau, zwei dieser inneren Sätze waren meine eigenen und die Schwüre darüber mussten gebrochen werden. Könnt ihr noch? Sehr heiß, gell? Könnt ihr noch? Okay, come on. Rechts kann noch, links kann nicht mehr. Ist auch interessant. Von der kleinen Übertretung, jetzt wird es auch spannend, weil ja, diese offenen Türen, Leute, wir haben es nicht auf dem Schirm. Von der kleinen Übertretung zur großen Verstrickung. Die größte List, die des Teufels war, die Welt glauben zu lassen, dass er nicht existiert. Das ist ein Zitat von Charles Baudelaire. Genau das hatte er hier im Westen geschafft. Und deshalb öffnen wir Türen, ohne es zu merken. Und da liegt ein geistliches Prinzip oder Gesetz zugrunde. Und zwar dieser Satz, die Bibelstelle 2. Mose 20,3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sagt Gott. Und das heißt, wir bauen uns aber Ersatzgötter. Und das ist eigentlich die gesamte Grundlage, warum diese ganzen Fluchgeschichten funktionieren. Wir bauen uns einen Ersatzgott, biblisch Götze. Götze, ich habe versucht, ein Wort zu finden, was besser erklärt, weil ich finde Götzenbilder schwierig. Ein Ersatzgott. Es ist wörtlich ein selbstgemachtes Gottesbild. Etwas, das ich an die Stelle des echten Gottes setze. Es kann das Horoskop sein, in der Zeitschrift, beim Zahnarzt, beim Frauenarzt. Es können Menschen sein, es kann Geld sein. Oder wer konsequent nur auf sich selbst hört, statt auf Gott, hat sich selbst zum Gott gemacht. Wichtig, es gibt keinen anderen Gott außer Yahweh, unseren Gott. Was die Bibel andere Götter nennt, sind leider dämonische Mächte. Geistliche Kräfte, die sich als Götter ausgeben. Oder wir gucken uns mal die scheinbar harmlosen Dinge an. Es kann sein, dass ich jetzt bei manchen von euch Leuten etwas triggere oder ihr frustriert seid, dass ich jetzt das nenne, was ihr quasi tut und dachte, das wäre harmlos. Also mal gucken. Stufe 1, scheinbar harmlose Dinge. Horoskope lesen, nur aus Spaß. Tarotkarten legen lassen. Horrorfilme, freiwillige Öffnung für den Geist der Angst. Sex vor der Ehe. Wisst ihr, was Sex vor der Ehe ist? Wenn ich das sage, dann klage ich hier niemanden an, weil ich habe das Gleiche gemacht. Philipp und ich hatten Sex vor der Ehe. Wir hatten verschiedene Sexualpartner, bevor wir geheiratet haben. Nur damit ihr wisst, dass ich Teil des Bootes bin und nicht mit dem Zeigefinger hier vorne stehe. Aber wir müssen es uns angucken, weil Sex vor der Ehe ist, da wird ein Blutsbund geschlossen. Geist, Seele und Leib werden vollständig zu einem neuen Ding. Es wird verbunden. Und das, was in der Blutlinie von demjenigen ist, mit dem du Sex hast, geht 1:1 über in dein Leben. Die Tür ist meilenweit geöffnet. Das heißt, wenn du Sex hast mit jemandem, der irgendwelche Probleme hat, dann kann das sein, dass die direkt zu deinen Problemen werden. Die Tür ist offen. Es war so geplant, ein Fleisch zu sein. Deswegen gab es die Ehe. Es braucht einen Schutzrahmen, damit ich mich genau entscheide, mit welcher Familienlinie verbinde ich mich. Welche Sachen will ich tragen und welche will ich nicht tragen? Wir hatten Sex vor der Ehe und hatten Angst, dass wir ein Kind bekommen würden, weil wir dachten, irgendwie mit dem Kondom wäre was nicht in Ordnung und ich wäre irgendwie schwanger geworden. Und wir haben, ja, ich bin so ehrlich, es ist kein Problem, weil ich schäme mich dafür nicht. Gott hat dafür bezahlt. Aber wir haben diese Tür bewusst schließen müssen. Wir sind, ein bisschen crazy, aber wir sind zu einem katholischen Krankenhaus, ich weiß das noch, und da saß eine Nonne am Schalter. Und ich habe der Nonne sagen müssen, dass ich die Pille danach haben will, weil, weißt du, so, also völlig peinlich. Solche Sachen passieren. Auch mir. That's my story. Aber Gott hat sie heil gemacht. Und ich stehe nicht mehr unter diesem Fluch. Weil ich ihn gebrochen habe. Come on. Schwarzarbeit. Deine Putzfrau schwarz zu bezahlen, nicht anzumelden. Steuerhinterziehung. Schlecht über andere reden, Lügen, Bitterkeit, Stolz. Der Teufel braucht keine spektakuläre Sünde. Jede kleine Übertretung reicht. Und kennt ihr den Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Eigentlich müsste man es umformulieren, Unwissenheit schützt vor den Konsequenzen nicht. Und das ist, man könnte jetzt sagen, ja, aber das ist ja gemein, Katharina. Ich wusste es ja nicht. Ja, aber weißt du, das ist wie mit so einem Parkticket. Du parkst irgendwo, hast nicht gesehen, dass du ein Parkticket lösen musst, kriegst ein Ticket, bist genervt, wusstest es nicht, musst es trotzdem bezahlen. Ist jetzt vielleicht ein banales, harmloses Beispiel, aber es erklärt so ein bisschen das Prinzip. So langsam, ja. Oh, siehst du, die Zeit hat sich doch nicht dehnen lassen heute. Ich mache die Punkte hier noch durch. Wir haben den Stufe 2, Okkultismus. Jede Praxis, die auf übernatürliche Kräfte außerhalb Gottes zugreift. Yoga. Was ist Yoga? Die Körperhaltung sind Verehrungsgesten für hinduistische Götter. Yoga endet fast immer in irgendeiner Art von dämonischer Belastung, ob du das willst oder nicht oder ob du es merkst oder nicht. Reiki, Energiearbeit, Channeling, Astrologie, Wahrsagerei, Spiritismus, Meditation mit Mantras, östliche Achtsamkeitspraktiken, you name it. Ich könnte da jetzt 15 Seiten mitfüllen, wo wir uns hinbewegen können und außer Gottes Schutzrahmen rausgehen. In vielen Religionen werden Kinder übrigens nach der Geburt einem Gott geweiht, einer Gottheit geweiht. Wir haben Jonte im Krankenhaus nach 2 Stunden, dass er auf der Welt war, Gott geweiht. weil wir genau wollten, wir wollen Gott unser Kind weihen, damit niemand anders Zugriff auf ihn hat. Stufe 3, Hexerei, Freimaurerei, Satanismus. Aktive Ausübung dämonischer Macht, nicht nur Zugriff, sondern Ausübung und Weitergabe. Hexerei ist eine Form von Kontrolle und Einfluss durch unsaubere Mittel. Warum? Weil ich auf die übernatürliche Welt zugreife, ohne durch Jesus durchzugehen, also an Gott vorbei, also illegal. Freimaurerei ist übrigens eins meiner Familienthemen, Blutlinienthemen. Nicht die jetzt genau, die stehen nur stellvertretend, aber in der 4. Generation auf einer Seite war mein Urgroßvater und sein Sohn, waren beides Freimaurer in einer Loge in Hamburg. Und falls ihr euch damit nicht auskennt, in Freimaurerei ist es, je höher du wanderst in dem Grad, ganz typisch, dass du Bündnisse mit dämonischen Mächten durch Blutrituale machst. Und je höher der Grad, desto klarer, derjenige, der da angebetet wird, ist Satan selbst. Das heißt, die verfluchen Familienlinien aktiv. Also wenn du eine Freimaurerlinie in deiner Familie hast, musst du die Sachen brechen. Da geht kein Weg dran vorbei. Und wo Türen offen sind, kommen Gäste. Das heißt, einfach nur zur Erklärung, da wo Türen offen sind und das stinkt, kommen Ratten. Ich sage mal, Dämonen sind wie Ratten. Sie kommen, wo Abfall liegt. Bitterkeit, Zorn, Angst, Unversöhnlichkeit, ungeheilte Verletzungen. Und ich will auch nochmal sagen, das passt zu meiner Geschichte, es ist nie nur ein Problem. Du musst dir immer die seelische Verwundung und die geistliche Dimension zusammen angucken, weil wenn du emotional nicht gesund bist und du hast ständig irgendwelche Trigger, Leute triggern dich, du reagierst über mit Selbstschutz und Anklage und alles Mögliche, dann öffnest du immer wieder erneut eine Tür. Das heißt, ich muss gesund werden, heil werden. Gott muss meine Seele heilen, damit, wenn ich die Dämonen rausschmeiße, sie nicht schon wieder eine offene Tür kriege, wenn ich am nächsten Tag irgendwie rumfluche. Weißt du? So, aber das ist ein Prozess und da müssen wir Gnade mit uns haben. Mal kurz gucken, was ich überspringen kann. Ich glaube, ich springe zur Tür Generationssünde, weil das ist noch wichtig. Stellt euch eine Quelle vor, in die jemand am Anfang eines Flusses Gift einleitet. Alle, die weiter unten daraus trinken, werden krank. Sie haben nichts falsch gemacht, aber sie trinken trotzdem draus. Und Generationsflüche brauchen zwei Bedingungen, damit sie landen können, sage ich immer so schön. Erinnert euch an die Definition, ein Fluch ist ein Vertrag und Verträge werden vererbt, bis sie jemand kündigt. Und genau das passiert bei einem Generationsfluch. Du brauchst die Handlung, die böse Tat von deinen Vorfahren, die eine Tür öffnet in der Vergangenheit und dann musst du in deinem Leben irgendeine Art von Sünde selber machen, damit du die Tür öffnest. Wenn da nichts ist, kann auch nichts landen. Ihr kennt diesen Sprüche 26,2, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Und ein Satz, den ich auch noch sagen will, weil wir immer denken, das Thema, wir sind besessen von irgendwelchen Dämonen, nur dass wir das auch nochmal klarziehen. Besessen ist kein biblisches Wort. Das griechische Wort bedeutet nur einen Dämon haben, also von außen bedrängt werden oder von innen beeinflusst. Das heißt, ich will mal so ein bisschen die Angst brechen davon, oh mein Gott, ich habe einen Dämon. Ich sage das manchmal so aus Spaß, weil ich an dem Punkt bin, dass ich die Angst verloren habe, weil ich weiß, der Heilige Geist bringt Dinge hoch in dem Moment, wo ich damit umgehen soll. Und ansonsten sind die vielleicht da, aber stören mich nicht. Oder ich merke irgendwann, jetzt habe ich so ein Muster, jetzt muss ich mal wieder ran. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen unseren Blick für dieses, wie Dämonen, dass wir besessen sein können und so, das können wir nicht. Unser Geist gehört Jesus, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Aber sie beeinflussen uns trotzdem und das ist sehr real, wenn wir uns umschauen. Genau. Wie werden wir konkret frei? Darf ich den Teil noch machen? Oder sind wir schon way? Wir sind noch... Das ist wichtig, ne? Weil sonst. So, Katharina, wie landen wir jetzt dieses Flugzeug? I don't know. Danke, dass ihr so lange aufmerksam zuhört. Das ist wirklich gut. Wie werde ich konkret frei? Ihr habt das Problem gehört. Ihr habt gehört, was Jesus bezahlt hat. Jetzt, wie nehme ich das in Anspruch? Und da gibt es so 6 Punkte. Habe ich das hier? 28. Erkennen, bekennen, vergeben, lossagen, brechen. Rausschmeißen. Ja, ich weiß nicht. Erkennen, bekennen, vergeben, lossagen, brechen, rausschmeißen. Irgendwie so. Könnte man fast so einen Tanz einüben, damit man sich es besser merken kann, weil ich brauche Eselsbrücken. Erkennen heißt, wo ist eine offene Tür? Nicht mit der Schambrille, wie ich gerade schon gesagt habe, mit der Arztbrille. Frag den Heiligen Geist, was darf ich mir heute anschauen? Bring das hoch, was wichtig ist. Bekennen. Ich bringe es vor Gott, ohne Selbstrechtfertigung, einfach, ja, das war so, habe ich so getan. Drittens, vergeben. Ich vergebe denen, die mir Schaden zugefügt haben. Vergeben schließt rechtliche Türen. Viertens, lossagen. Ich sage mich aktiv los. Zum Beispiel kann das klingen wie: Im Namen Jesus sage ich mich los von. Punkt, 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 Punkt. Brechen. Im Namen Jesu breche ich den Fluch, das Muster, den Vertrag, weil wir die Autorität dazu haben. Und dann rausschmeißen. Ich weise alles hinaus, was nicht zu Gott gehört, klar, direkt im Namen von Jesus. So macht man das. So, wer will jetzt mal anfangen? Was? Wiederholen? Zum Aufschreiben? Erkennen, bekennen, vergeben, lossagen, brechen, rausschmeißen. Wir haben auch Material hier unten. Wenn du was haben willst, dann komm vorbei. Dann sagen wir dir, wo man das gut finden kann. Ja. Ja. Come on. Sehr gut. Wenigstens einer, der hier aufpasst. Also, er hat gesagt, am Ende den Heiligen Geist fragen, mit was er mich füllen will, weil da ja Platz ist frei geworden. Ne? Es ist irgendwie Platz für Segen. Genau. So. Ich könnte jetzt aufhören und ich muss mir das nächste Mal überlegen, wie ich das kürze. Zweimal predigen. Ich mache da eine Serie draus. Okay. Genau, wir machen das jetzt so. Wir haben uns überlegt, wir haben Lossagegebete ausgedruckt zu den x verschiedensten Themen, die uns betreffen könnten. Geist der Angst, Abhängigkeiten, Süchte, alles Mögliche, you name it. Die haben wir hier vorne beim Gebetsteam. Wir werden jetzt den Gottesdienst abschließen und dann gibt es die Möglichkeit für die, die wollen, die weiter frei werden wollen, die irgendwie anfangen wollen, Sachen rauszukicken, dass ihr nach vorne kommt, ihr sucht euch das Gebet aus. Das Simple ist, ihr müsst es einfach nur ablesen, nichts Großes, keine große Magic, ablesen und dann werden die Leute im Gebetsteam euch ein Freigebet geben, ein Befreiungsgebet geben. Das ist deshalb optional, weil nicht jeder möchte das vielleicht gerade und das heißt, ich bete noch ganz kurz als Abschluss und dann machen wir das so, jeder, der möchte, darf hier bleiben, alle, die nicht mehr können, dürfen nach draußen gehen. Und wenn es noch Leute hier im Raum gibt, die von dem Jesus, von dem ich geredet habe und dieses Angebot, von dem ich gesprochen habe, wenn Jesus noch nicht kennen und das Angebot annehmen wollen, mit Jesus das Leben zu starten und ihm das Leben zu übergeben, weil es so viel besser ist mit ihm, dann dürft ihr auch zum Gebet kommen gleich. Traut euch, es ist irgendwie ganz liebe Leute hier, ihr seid eingeladen, es ist der erste Schritt. Und dann habt ihr alle Waffen, alles Zubehör, was ihr braucht, um euer Leben sukzessive aufzuräumen. Ohne Jesus geht das nicht. Amen. Jesus, ich danke dir für diesen kraftvollen Morgen. Ich danke dir, dass du so viel Gnade und Liebe und so viel Strategie hast und hattest, wie du uns wieder freikriegst von unserer eigenen Verstrickung. Ich segne alle, die hier sitzen und ich danke dir, Jesus, dass du für jeden heute Morgen einen guten Plan hast. Dass du willst mehr, dass wir frei werden als wir selber. Und ich breche jetzt mit jeder Scham, die hier im Raum vielleicht noch ist, und sage es: Scham hat keinen Raum bei Jesus. Scham hat keinen Raum. Ich danke dir für deine ermutigenden Worte und dein liebevolles Hinziehen, dein Vaterherz, das sagt: Komm zu mir. Ich habe alles, was du brauchst, um die nächsten Schritte zu gehen. Danke für die Freude, Jesus, die kommt, wenn wir merken, für was wir gemacht wurden. Wenn wir merken, dass wir angedockt sind an deiner Quelle, Jesus, alles fließen kann. Freiheit möglich ist. Ich breche jedes Disappointment, Enttäuschung, da wo Enttäuschung sich reingeschlichen hat, weil Dinge einfach nicht funktioniert haben. Da wo 20, 30, 40 Jahre gelitten wurde, Jesus, heute ist der Tag, an dem das aufhört. Lass meine Geschichte, Jesus, das Zeugnis dafür sein, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Danke für die Hoffnung heute Morgen, Jesus. Ich segne den Tag. Danke für deine Gegenwart, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank.